Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Heute geht es also um den Film Birdman. Wer hat den von euch gesehen im Kino? Ja, ein paar zumindest. Ein wirklich abgedrehter Film, muss ich sagen. Also als ich gehört habe, dass ich zu dem Film predigen soll, habe ich erstmal geguckt, ob der überhaupt noch im Kino läuft. Und habe erstmal gar nichts gefunden, weil der hauptsächlich in den Programmkinos gelaufen ist. Weil der scheinbar zu speziell war für die normalen großen Kinosäle. Die Jazz musste dann leider mitkommen. Sie muss einfach, wenn ich ins Kino muss, dann muss sie auch mit. Und dann saßen wir da drin in einer der letzten Vorstellungen, das war fast eine Privatvorstellung für uns, und haben uns diesen etwas sehr speziellen Film angeguckt, der nebenbei bemerkt deutlich künstlerischer ist, als er hier im Trailer irgendwie erscheint, finde ich. Also, wenn man sich überlegt, dass der Soundtrack von dem Film nur Schlagzeug ist und sonst nichts, die ganze Zeit nur Schlagzeug, und wenn du kannst dir die CD kaufen von dem Soundtrack und da ist nur Schlagzeug zu hören, super Ding für mich als Schlagzeuger. Ja, habe überhaupt nichts dagegen. Aber halt ein sehr spezieller Film. Also nicht für jeden geeignet, aber trotzdem unbedingt anschauen. Großartiger Film. Hat bei den Oscars absolut abgeräumt. Nicht nur bei den Oscars, hat auch wahnsinnig viele andere große Preise bekommen. Zwei Golden Globes und lauter Zeug. Also alles Mögliche abkassiert. Unglaublich. Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es eigentlich um Michael Keaton. Ja, Michael Keaton, vielleicht das erste Bild, genau. Kennt ihr vielleicht als Batman? Ja, das ist Batman der 90er Jahre. Also diese alten, abgedrehten Batman-Filme, die heutzutage keiner mehr gucken würde, weil die so auch so ein bisschen seltsam sind. Michael Keaton war damals Batman, die Superhelden-Ikone der 90er Jahre. Und jeder, der Michael Keaton so gesehen hat, hat sich gedacht, das ist doch Batman. Den kennt man doch als Batman. Und jetzt spielt er bei Birdman einen Schauspieler, der zu seiner Jugendzeit sozusagen Birdman gespielt hat. Man kann diese zwei Charaktere, also diesen Regan Thompson, den Schauspieler, der Birdman gespielt hat, und Michael Keaton nicht so ganz voneinander trennen. Das sind irgendwie doch sehr verflochten miteinander und damit vermischt sich die Realität mit dem Hollywood-Stück Birdman. Total cool schon eigentlich. Also auch das schon ein cooler Fakt von diesem Film, der irgendwie den Film doch interessant macht. Dieser Regan Thompson, der Schauspieler eben, der Birdman gespielt hat, der hat ein Problem, nämlich überall, wo er auftaucht, ist er bekannt als Birdman. Also egal wo, alle sagen, ey, du bist doch Birdman, voll cool, Birdman, Foto machen und so. Ja? Das nervt ihn aber ein bisschen, weil er möchte gar nicht mehr als Birdman bekannt sein. Das ist so eine alte Rolle von ihm, das war seine Jugend. Jetzt will er eigentlich als Regan Thompson, der Schauspieler und Regisseur, bekannt sein. Und dafür macht er ein Theaterstück, mal das nächste Bild. Dieses Theaterstück hat den Titel What We Talk About When We Talk About Love. Und das ist so ein schon fast Klassiker vom Theaterstück. Und der versucht da so eine große Broadway-Show auf die Beine zu stellen und versucht sich mit diesem neuen Broadway-Projekt neu zu definieren und sich neu bekannt zu machen als Regan Thompson, der Schauspieler, und nicht Regan Thompson, ey, du bist doch Birdman. Also die Suche fängt quasi damit an, dass er bedeutsam werden möchte, als Schauspieler bekannt sein möchte und nicht nur als diese eine Rolle, die er mal gespielt hat. Natürlich geht es ganz schön schief, das Ganze, ja, sonst brauche ich über diesen Film nicht. Es ist absolutes Chaos, was da passiert ist. Zum Ersten wird ein Schauspieler, der eine der Hauptrollen spielt, von so einem Scheinwerfer erschlagen, also alle, die jetzt unter einem Scheinwerfer sitzen, gut aufpassen. Ja. Der wird erstmal von dem Scheinwerfer erschlagen, ist total verletzt und klagt dann Regan Thompson an und dieses Theaterstück klagt er an und das bringt natürlich die große Geldnot. Und deswegen muss er einen zweiten Schauspieler einstellen und dann findet er zum Glück die große Hoffnung, einen Schauspieler namens Mike Shiner. Das ist der Schauspieler schlechthin, weil er auf dem Broadway total bekannt ist. Also das ist die Broadway-Schauspieler-Ikone dort in diesem Theaterstück. Und alle machen jetzt Werbung mit Mike Shiner. Oh, der ist bei uns im Theaterstück total super. Das Problem ist mit diesem Mike Shiner, der bringt auch ganz schön viel Chaos mit hier rein. Ja, vielleicht mal das nächste Bild. Das ist Mike Shiner. wie er leibt und lebt. Schön. Der bringt ganz schönes Chaos mit hinein. Der bringt da voll, also bringt das Ganze völlig durcheinander. Er sagt allen so ein bisschen, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben und sowas. Stiehlt dem Regan Thompson auch ein bisschen die Show. Ja, nimmt dann Zitate von ihm und verkauft sie als wären seine eigenen in einer großen Zeitschrift. Und da gibt es einen großen Artikel über ihn auf einmal und solche Sachen. Und Regan Thompson und Mike Shinoda, die haben es nicht so ganz miteinander. Also das ist schon ein bisschen eine schwierige Situation, wie man auf dem Bild ja ganz gut erkennen kann, glaube ich. Und die prügeln sich dann und solche Sachen dann. Außerdem hat der Regan Thompson auch seine Tochter mit dabei. Ein Zickelbild. Das ist seine Tochter, sie heißt Sam. Und die kommt ganz frisch aus der Entzugsklinik. Und damit hat sie natürlich eher noch große Probleme auch mit Drogen und sowas immer noch. Und er stellt sie aber ein als so ein bisschen das Mädchen für alles. Und damit ist sie aber nicht so ganz zufrieden. Sie ist so ein bisschen unglücklich mit der Rolle, langweilt sich wahnsinnig. Die ganze Zeit sitzt in irgendwelchen Zimmern und malt auf Toilettenpapier rum und solche Sachen. Also die auch total unzufrieden mit der Rolle und beschwert sich immer bei ihrem Vater, dass er überhaupt keine Zeit für sie hat und die ganze Zeit nur versucht, sich wichtig zu machen, aber sie dann so ein bisschen vergisst. Natürlich gibt es eine Kritikerin in dem ganzen Stück. Das ist diese gute Frau hier auf der rechten Seite von mir aus, von euch aus links. Die muss er natürlich überzeugen, weil das ist die wichtigste Kritikerin aller Zeiten für den Broadway. Wenn sie eine gute Kritik schreibt, dann wird das Stück ein Erfolg und wenn nicht, dann eben nicht. Und das Problem ist bei ihr, sie hat sich schon entschieden, obwohl sie das Stück noch gar nicht kennt, dass es eine schlechte Kritik wird. Also auch nicht gerade optimal, was da alles läuft. Und er versucht halt, dort sich trotzdem irgendwie zu etablieren und dieses Stück so möglichst gut auf die Beine zu stellen, weil er ja nicht mehr Birdman sein will, sondern endlich mal was Bedeutsames schafft. Es geht noch einiges mehr schief. Ja, zum Beispiel hier das nächste Bild, dass er mal auf einmal über den Broadway in Unterwäsche rennt, weil er sich im Hinterausgang dort irgendwie blöd ausgesperrt hat und dann nach vorne durchrennen musste und dann in Vordereingang wieder rein. Das ist da lustig, weil er da ganz seltsam und gekünstelt da über diesen Broadway rennt und versucht da irgendwie auszuweichen den ganzen Leuten, die natürlich sofort ihre Handys rausholen und Filme machen und sagen, ey, Birdman, woo, Birdman im Unterwäsche, das muss man filmen. Und das ist der große YouTube-Clip schlechthin, und aber wieder bekannt als Birdman und nicht als Regan Thompson. Also nicht gerade die Publicity, die er haben wollte, eigentlich. Den ganzen Film über bleibt aber dem Regan Thompson diese Rolle als Birdman immer im Nacken. Das heißt, der Birdman, der lässt ihn nicht in Ruhe. Und er fängt an, Birdman zu hören. Der wird so ein bisschen schizophren dann und fängt an, diese Stimme von Birdman zu hören. Glaubt, dass er in seinem Zimmer irgendwelche Sachen bewegen kann mit Gedankenkraft. Glaubt, dass er schweben kann und durch die Stadt fliegen kann und solche Sachen. Und hat so Halluzinationen auch und sowas. Und ist immer mehr davon überzeugt, dass er selber tatsächlich Birdman ist. Und nicht nur diese Schauspielerrolle Birdman, sondern er ist Birdman, sozusagen. Und das bringt natürlich noch mehr Chaos rein. Also das ganze Stück voll mit Chaos. Ja. Und einem Regan Thompson, der versucht, seinem Leben irgendwie Bedeutung zu verpassen. Irgendwie versucht, seine Rolle als Birdman loszuwerden und als Regan Thompson bekannt zu sein. Eine neue Rolle zu werden und sich sozusagen eine neue Identität zu verschaffen. Das ist, um was es geht. Ich habe mich gefragt, wie ist es bei uns? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so auf den ersten Blick glaube ich, dass es bei uns vielleicht gar nicht so relevant ist, weil die meisten von uns diese ganz großen Träume, dieses ich möchte Superstar werden, nicht mehr haben. Ja, ich habe mal dazu eine Umfrage gemacht in der Jungsgruppe und habe die mal gefragt, das sind die Teenies hier aus der City Church, und habe die gefragt, was wollt ihr mal werden? Ja, ihr kennt diese Frage, die hat jeder schon 10-mal gehört mindestens. Was willst du mal werden? Und in der Jungsgruppe haben wir einen Fußballstar, wir haben 2 Schauspieler, wir haben 2 Fernsehmoderatoren, wir haben einen Architekten, das ist der Normalo bei uns. Ja. Und dann haben wir noch 2 Grundschullehrer. Und das muss ich erklären. Die Grundschullehrer haben gesagt, die wollen nur Grundschullehrer werden, weil sie glauben, dass man dort Geld bekommt, ohne zu arbeiten. Super, oder? Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, bis auf die Faulen und den Normalo, geht das schon so in die Richtung, ich will was Großes schaffen in meinem Leben. Ich will irgendwie berühmt werden. Ich will irgendwie, es wäre schon cool, wenn ich Fußballstar wäre. Ja? Ich habe dann die gleiche Umfrage in meiner Familie gemacht. Und meine Familie ist eine sehr große Familie. Ja? Ich habe 5 Geschwister, die haben alle geheiratet und sonst was. Also wenn ich eine Umfrage in meiner Familie mache, ist das fast wie eine Volksbefragung. Ja? Ich habe die Umfrage gemacht und habe gefragt, Jungs und Mädels und Mama und Papa, was wollt ihr mal werden? Und das ist eine Frage in einem Alter, die man eigentlich nicht mehr bekommt, weil dann ist man ja schon was eigentlich. Also was willst du mal werden, habe ich gefragt. Und da kamen eher normale Sachen raus. Ja, wir haben eine, die Innenarchitektin werden will. Ja, so, das wäre ganz cool. Wir haben einige, die jetzt ein Kind haben und überlegen, vielleicht ein zweites zu bekommen. Und diese haben gesagt, ja, ich will eher ein guter Vater, gute Mutter werden. Das wäre ganz cool. Ja, das wäre schon nicht so verkehrt. Also eher so normale Sachen. Oder ich möchte meinem Job ein bisschen weiter rauf. Ich muss nicht ganz oben der größte Chef sein, aber so ein bisschen weiter rauf, das wäre nicht schlecht. Ein bisschen mehr Kohle verdienen. Was sehr witzig war, als ich meine Mama gefragt habe, Mama, was willst du werden? Die hat erstmal natürlich laut gelacht, die ist ganz frisch in Rente und hat gemeint, ha, was soll ich noch werden? Ich bin froh, wenn ich das bleibe, was ich bin. Das Einzige, was ich werden kann, ist eine Leiche. Also ihr merkt schon, wo bei uns in der Familie der schwarze Humor herkommt. Auf jeden Fall von der Mama. Hat sie zum Glück mit dem Lachen gesagt, also es ist alles gut bei ihr. Aber diese ganz großen Träume, die verschwinden irgendwie. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir mit dem Alter langsam aber sicher Realisten werden. Ja, ich bin jetzt fast 29. Ich weiß, leider, ich werde kein großer Fußballstar mehr. Dafür bin ich einfach mittlerweile zu alt. Traurig. Es gibt Leute, die sind 18 und haben deutlich, deutlich mehr Geld verdient als ich, weil sie Fußballer geworden sind. Ich werde das nicht mehr machen. Das weiß ich. Und ich kann das dann von meiner Liste schon abhaken, das werde ich nicht. Und so kann ich eins nach dem anderen abhaken. Und diese ganz großen Träume, die sind dann irgendwie weg. Ja, ich bin froh, wenn ich mein Studium abschließen kann und einen normalen Job habe und vielleicht ein kleines Häuschen bauen kann. Damit bin ich zufrieden. Hätte ich kein Problem mit. Also die ganz großen Sachen, die sind irgendwie nicht mehr so da. Trotzdem muss man sagen, ist diese Suche nach Bedeutung bei uns allen irgendwie vorhanden. Zumindest im Kleinen. Ja, wir können es vielleicht auch nennen, die Suche nach Ansehen. Wenn du in deiner Familie bist, möchtest du natürlich auch von deiner Familie gemocht werden. Das ist ganz natürlich. Du möchtest natürlich in deinem Job irgendwie ein gewisses Ansehen haben und dieses Ansehen auch genießen. Ja, du willst jetzt nicht als der Trottel von nebenan bekannt sein, hoffe ich. Ja, zumindest denke ich das bei den meisten. Also diese Suche nach Ansehen, diese Suche nach Bedeutung, zumindest im Kleinen, ist bei jedem von uns auf jeden Fall vorhanden. Und darin versuchen wir uns irgendwie eine Identität aufzubauen, die anderen Leuten gefällt. Wir versuchen uns irgendwie eine Identität aufzubauen, die wir vorzeigen können. Wo wir sagen können, okay, ich bin Peter und ich bin so und so und das finde ich cool. Und dafür gibt es im Prinzip zwei Arten von Identitäten, die wir in unserem Leben haben. Auf der einen Seite ist es die Identität, die wir uns selber auflegen möchten. Also das, was ich sage, das, was ich denke, das, was ich tue, wie ich reagiere auf Leute, wie ich mit anderen Leuten umgehe, was ich so in meiner Freizeit mache, was für einen Job ich mache, was für eine Ausbildung ich gemacht habe, wo ich wohne, was auch immer, das bestimmt irgendwie, wer ich bin. Das ist so die Identität, die ich mir selber aufbauen möchte und die ich versuche, in meinem Leben irgendwie Fuß fassen zu lassen. Einmal das, was ich selber probiere in meinem Leben. Das sind meistens positive Sachen. Ja? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand sitzt und sagt, ich will unbedingt der mieseste Chef aller Zeiten werden. Das kommt einfach nicht vor. Ja? Sondern man versucht zu sagen, okay, ich werde Chef und ich möchte ein guter Chef sein, dass die Leute sich wohlfühlen bei mir und solche Sachen. Hauptsächlich positive Sachen, die wir irgendwie versuchen, in unser Leben reinzusetzen und in unserem Leben aufzubauen. Eine Identität, die gut ist für uns und die für unsere Umgebung gut ist. Das Problem daran ist, unsere tagtäglichen Umstände, die ändern sich ständig. Ja? Aus dem Grundschüler wird auf einmal der Gymnasiast und ich komme in eine neue Klasse rein und muss versuchen, mich dort neu zu etablieren, mir eine neue Rolle aufzubauen, eine neue Identität aufzubauen, zu zeigen, dass ich doch cool bin, ja? Und dann vielleicht, dass ich doch irgendwie ein Klassenclown sein kann, wenn ich möchte oder sowas in die Richtung. Und dann aus der Schule komme ich ins Studium und ins Studium habe ich auf einmal wieder neue Leute und ich muss mich etablieren und sagen, ich kann voll feiern und ich kann gute Noten schreiben gleichzeitig. Deswegen bin ich Student, juhu. Ja. Studium, wieder eine neue Situation. Dann komme ich auf die Arbeit, muss ich wieder neu etablieren, weil ich möchte ja auch dort irgendwie erfolgreich sein und möchte dort irgendwie bekannt sein als jemanden, zu dem man auch gehen kann, um Rat zu holen oder sowas. Oder der irgendwie Projekte auch wirklich zu Ende bringen kann und gut zu Ende bringen kann. Also die Arbeit wieder eine neue Situation. Dann werde ich irgendwann mal Rentner Und dann ist schon wieder eine neue Situation, weil ich dann auf einmal schaffen muss, meinen Alltag nicht zu voll zu packen. Ja, weil die Rentner haben irgendwie nie Zeit. Auf jeden Fall verändert sich meine Lebenssituation ständig und ich muss immer versuchen, meine Identität dementsprechend anzupassen. Und jedes Mal diese Suche nach Ansehen, diese Suche nach Bedeutung in der Rolle, wo ich gerade bin, neu zu definieren und neu irgendwie aufzubauen. Anderes Beispiel. Du bist jetzt gerade in einer Beziehung, bist der feste Freund zu dir, feste Freundin in dieser Beziehung. Das ist noch alles super und alles schön. Ja? Dann heiratest du und das ist immer noch super und schön, aber du hast auf einmal ein gemeinsames Konto und eine gemeinsame Wohnung und musst auf einmal den Müll ständig rausbringen. Sowas in die Richtung. Ja? Neue Situation muss ich neu definieren. Dann kriegst du Kinder und wirst Vater und Mutter und denkst dir, okay, wie schaffe ich das jetzt? Und wieder eine neue Situation, ich bin jetzt in einer neuen Rolle drin, eine neue Identität, ich bin jetzt nicht mehr bekannt als Peter, ich bin bekannt als Papa. Ja, das ist jetzt irgendwie seltsam, bei mir noch nicht, nur so. Aber kommt, hoffentlich. Auf jeden Fall neue Situation, irgendwie muss ich mich wieder neu definieren. Dann kriegen die Kinder die auf einmal wieder Kinder, dann bin ich Opa und die Kinder beschweren sich, dass ich zu meinen Enkeln cooler bin, als ich zu meinen Kindern war. Ja? Also auch wieder eine neue Situation, in der ich mich neu definieren muss, eine neue Identität irgendwie aufbauen muss und wo ich wieder neu Ansehen erlangen muss als Opa auf einmal. Dann bin ich nur noch Vorfahrer und dann ist es vorbei. Ja, dann kann ich halt nicht mehr machen, dann hoffe ich, dass ich meine Identität durchgezogen habe und gut geworden ist am Ende. Aber die Suche nach Ansehen, die ist auf jeden Fall immer da und wir versuchen uns so zu definieren, dass wir positiv bei anderen Leuten ankommen. Die zweite Art von Identitäten, die wir in unserem Leben haben, das sind Identitäten, die uns andere Leute geben. Also nicht von uns aus, sondern die von anderen Leuten kommen. Ich habe euch mal ein paar Identitäten mitgebracht, die ich von anderen Leuten bekommen habe. Das ist sozusagen wie so ein Label, was man auf eine Verpackung draufpackt oder auf jemanden draufpackt. Ja? So Stempel drauf und so ist er halt. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, ein paar Label von mir. Aus meiner Kindheit und aus meiner Jugendzeit und sonst was. Das erste Label, an das ich mich erinnern kann, ist... Ich war Einwanderer, Einwandererkind. Man kann es wahrscheinlich überhaupt nicht lesen, aber es ist egal. Ihr müsst mir einfach glauben, dass da Einwanderer draufsteht. Einwanderer, weil ich bin in Kasachstan geboren und war fast 2 Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und da war ich eben Einwanderer, derjenige, um den man sich ein bisschen kümmern musste. Ja, wir haben dann Klamotten in Säckeweise bekommen von anderen Leuten aus der Gemeinde und solche Sachen. Es war wie Weihnachten, super. Ja, ich vermisse es manchmal ein bisschen. Außer die Klamotten von meinen älteren Brüdern, die waren immer Schrott. Aber halt Einwandererkind, das war so die erste Identität. Später, ich habe 3 Brüder und Brüder sind echt fies, muss ich sagen. Echt fies. Ich habe den Spitznamen Pharao bekommen. Ich musste weinen, als mir das wieder eingefallen ist. Und zwar, weil mein Kinn immer ein bisschen länger war als bei den anderen. Fies, gell? Ja, ja. Finde ich voll hart. Wenn ich reich und berühmt werde, kriegen sie kein Geld von mir dafür. Das war so die zweite Identität. Jeder hat von uns einen Spitznamen gehabt. Ja, das gehört dazu, zum Jungenwerden. Dann war ich in der 4. Klasse und meine Noten haben nicht gestimmt. Und mein Lehrer hat gesagt, der muss unbedingt auf die Hauptschule. Er hat gesagt, ich war nicht gut genug fürs Gymnasium. Das war das dritte Label. So, du bist nicht gut genug. Du brauchst ein bisschen länger beim Lernen. Geh lieber auf die Hauptschule. Ja, ich bin auf die Hauptschule gegangen und auf der Hauptschule war ich scheinbar der Einzige, der Hausaufgaben gemacht hat. War leider so bei uns in Aschaffenburg. Da hieß ich auf einmal Streber. Ich bin nicht gut genug zum Streber, das muss man mal schaffen, das war super. Dann haben auf einmal die Noten gepasst. Ich glaube, ich habe einfach angefangen, auch wirklich zu lernen. Ja, so. Irgendwann mal muss man halt anfangen damit. Bin dann deswegen doch aufs Gymnasium gekommen, durfte zum Glück mein Abitur machen. Jetzt würde ich gerne zu meinem Grundschullehrer gehen und sagen, hab's doch gemacht. Naja, ein andermal vielleicht. Als ich dann Teenager wurde, habe ich den Label bekommen, kleiner Bruder. Aber nicht von meinen Brüdern, sondern von den Mädels. Das ist bitter, muss ich sagen. Das ist bitter, weil in einem Alter, wo du nicht als kleiner Bruder bekannt sein möchtest, sondern vielleicht als fester Freund oder möglicher fester Freund, das Label zu bekommen, ah, das ist kleiner Bruder, schön, den nehmen wir mal mit. Mit dem macht es immer Spaß und den können wir ein bisschen rumärgern und sowas. Nicht so cool für einen Teenager. Also falls ihr Teenager-Kinder da habt oder sowas, nennt sie niemals kleiner Bruder in diesem Alter. Ganz, ganz schlimm. Keine Angst, bei mir hat es trotzdem geklappt. Ich habe eine wunderschöne Frau geheiratet, ist alles super. Ja? Dieses Label ist zum Glück vergangen. Ich habe dann später immer wieder mal Sport gemacht und beim Sport habe ich es ein bisschen zu ernst genommen. Und da habe ich ein Label aufbrausend bekommen. Ich habe die Leute dann ein bisschen blöd angemacht beim Sport. Das war nicht so cool. Ich habe daraus gelernt und arbeite noch manchmal dran. Ja? Aber das war halt so ein Label, was ich bekommen habe von anderen Leuten. So, oh, das ist aufbrausend, mit dem kann man nicht Sport machen. Das macht keinen Spaß und bla. Naja, okay, ich habe es überwunden diese Zeit. Ein ganz, ganz schlimmes Label für mich. Ganz schlimm. Ich komme ja aus Aschaffenburg ursprünglich, ja, jetzt so aufgewachsen in Aschaffenburg. Und Aschaffenburg ist ja das Tor zu Bayern. Ja? Das ist ja die Stadt in Bayern, wo alle unbedingt durch müssen, weil es ja die schönste Stadt in Bayern ist, das Nizza Bayern sozusagen. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich wäre ein Hesse. Ganz, ganz furchtbar. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir sind auch näher an Frankfurt dran als an allem anderen, von daher hat es schon seine Berechtigung. Aber es gibt einige Label, die ich in meinem Leben irgendwie bekommen habe und Leute sagen, so und so ist er. Und das sind meistens negative. Es gibt genauso viele positive mit Sicherheit, die ich mir aufdrücken hätte lassen können, ja, oder jetzt hier draufschreiben hätte können. Aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, dann fallen mir meistens die negativen ein. Das sind die, die uns immer im Nacken bleiben, wie Birdman, der uns im Nacken bleibt und sagt, du bist Birdman, du bist ein Hesse. Du bist der kleine Bruder. Ja, so, das ist das, was uns irgendwie hinten dran bleibt und was uns irgendwie aufgedrückt bleibt und das beschäftigt uns. Ich habe mir dann überlegt, wer hat überhaupt eigentlich das Recht, mir ein Label zu geben? Einfaches Beispiel jetzt, ja? Ganz einfaches Beispiel, eine Frisbee-Scheibe. Ja, passend zur neuen Ultimate Frisbee-Saison. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Frisbee-Scheibe. Wer hat das Recht, dieser Frisbee-Scheibe seinen Namen drauf zu drucken? Als allererstes derjenige, der diese Frisbee-Scheibe herstellt, der Hersteller. Da steht hier ganz klein, das kann man überhaupt nicht lesen, nur mit einer Lupe wahrscheinlich, steht ja irgendwo Discraft, das ist die Marke, die diese Frisbee-Scheibe hergestellt hat. Als allererstes derjenige, der diese Frisbee-Scheibe hergestellt hat, Discraft. Als zweites derjenige, der diese Frisbee-Scheibe gekauft hat. Das ist jetzt das Ultimate Frisbee-Team Darmstadt, da steht Ultimate Darmstadt drauf, ein bisschen größer. Ja? Derjenige, der die Frisbee-Scheibe gekauft hat, der darf dann seinen Namen draufschreiben. Und als drittes, derjenige, dem die Frisbee-Scheibe gehört, Peter Spenst. Das bin ich. Juhu. Also ich darf da auch meinen Namen draufschreiben mit Edding dann. Wunderschön und so, dass man es beim Sport auch lesen kann, wenn man drunter läuft. Ja? Es gibt also nur drei Leute oder drei Gruppen von Menschen, die diese Frisbee-Scheibe einem Namen aufdrucken dürfen. Das ist der Hersteller, es ist derjenige, der sie gekauft hat und es ist derjenige, dem sie gehört. Und das Schöne ist, bei uns Menschen ist es genauso. Nur derjenige, der dich hergestellt hat, darf dir Label verpassen. Und damit meine ich nicht deine Eltern, sondern damit meine ich Gott. Der in der Bibel sagt, ich habe dich gekannt, noch bevor du überhaupt geplant wurdest. Ich kenne jedes Haar an dir und ich weiß, wie viele Haare du hast und was du machen wirst und wo du hingehen wirst. Ich kenne dich durch und durch und ich habe dich geplant und du bist gut, so wie ich dich geplant habe. Ich bin der Hersteller von dir. Ich habe alles geschaffen. Gott ist der Hersteller von dir. Er ist derjenige, der dir ein Label verpassen darf. Als zweites derjenige, der dich gekauft hat. Und das ist Gott. Weil Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat. Er hat quasi für unsere Schulden bezahlt und er hat dich damit frei gekauft. Er ist derjenige, der dir ein Label verpassen darf. Und als drittes derjenige, der dich besitzt. Und das ist Gott, wenn du das möchtest. Du kannst sagen, hey Gott, nimm mein Leben und mach was Geiles draus. Es ist Gott, der es macht. Und es ist Gott, der dir ein Label verpassen darf. Der Einzige, der in deinem Leben ein Stempel aufdrücken darf, das ist Gott. Derjenige, der dich hergestellt hat, der dich gekauft hat und der dich besitzt. Schauen wir uns mal an, was Gott über dich sagt, was Gott für Label über dich auf dich setzt. Das Erste ist, du bist... Ich verliere mein Mikro. Ich habe zu kleine Ohren. Das Erste ist, du bist frei. Ich habe dich zur Freiheit gekauft. Wir hatten vor kurzem die Predigtreihe, ich glaube, es hackt. Ob ihr euch noch daran erinnert, ich weiß nicht. Da ging es darum, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern dass wir zur Freiheit berufen sind. Du bist frei. Du musst nicht mehr Leistung bringen. Du musst nicht mehr hier einen auf großen Macker machen. Du bist frei davon. Du darfst deine Freiheit genießen, weil Gott dich frei gemacht hat, weil er dich zur Freiheit gekauft hat. Cool. Das Zweite ist, du bist wertvoll. sagt er schon sehr früh in der Bibel, du bist wertvoll, du bist mein größter Schatz und ich tue alles, um dich zu bewahren und um dich zu behüten und dich zu beschützen. Du bist so wertvoll, dass ich mein Leben gebe für dich. Du bist wahnsinnig wertvoll. Ich habe dich gemacht und du bist gut gemacht und damit bist du wertvoll gemacht. Als drittes, du bist Gottes Kind. Das ist auch der Grund, warum wir wertvoll sind wahrscheinlich. Du bist Gottes Kind und damit meint Gott nicht, ich adoptiere dich und tu so, als würdest du zu mir gehören und dann endet das ein bisschen wie bei Aschenputtel oder sowas. Nee, du bist Gottes Kind. Er gibt dir deine DNA, also seine DNA und verwandelt dich zu einem neuen Menschen und macht dich zu seinem Kind voll und ganz. Keine halben Sachen, voll und ganz. Als nächstes eine Folge davon, dass wir Gottes Kind sind, sind wir Erben vom Reich Gottes. Alles, was Jesus geerbt hat, das werden wir auch erben. Alles, was Gott gemacht hat, wird uns gehören. Alles, was Gott bereitet hat für uns, das ist das, was wir bekommen werden. Wir sind Erben vom Reich Gottes. Und als letztes, du bist größer gemacht als die Engel. Die Engel sind dafür da, um dir zu dienen. Und nicht andersrum. Du bist größer gemacht als die Engel, weil du Gottes Kind bist. Du bist etwas Besonderes, du bist wertvoll, du bist toll, du bist frei. Du unglaublich, da gibt es in der Bibel bestimmt noch viel, viele, viele mehr, die ich hier auflisten hätte können. Aber hier nochmal eine Auswahl. Die Label, die Gott dir verpasst, das sind gute Label. Und das Geniale daran ist, die hier, die vergehen irgendwann mal. Ich bin nicht mehr der kleine Bruder. Ich bin erwachsen geworden und habe geheiratet. Ich bin immer noch ein bisschen der Pharao. Aber das wird auch vergehen. Ja? Da bin ich überzeugt von. Das wird auch vergehen. Ich bin nicht mehr der Schüler. Also ich bin jetzt halt Student. Und irgendwann bin ich nicht mehr der Student, sondern bin dann halt der Arbeiter oder der Rentner irgendwann mal. Diese Label, die vergehen irgendwann mal. Irgendwann mal ist es vorbei mit diesem Zeug hier, was wir bekommen haben. Aber Gottes Label, die bleiben ewig. Die sind unabhängig von der Zeit. Da geht es nicht darum, was du geleistet hast oder wie du mit anderen Leuten umgehst oder wie toll du doch bist. Es geht darum, wie toll Gott ist. Und es wendet sich nicht. Es ist total unabhängig von dir. Diese Label, die sind auf dir. Egal, was du getan hast. Die kannst du bekommen, die hast du. Und Gott hat sie dir aufgedrückt und sagt, so bist du. Und es bleibt ewig. Meine Frau hat diese Lektion auf eine sehr krasse Art und Weise lernen müssen. Als sie aufgewachsen ist, war ihre Mama sehr schwer krank. Ja, sie saß nur noch im Rollstuhl und hat ihr Körper hat immer mehr abgebaut. Und die Jess selber kann sich kaum noch daran erinnern, dass ihre Mama gesprochen hat zum Beispiel. Weil ihr Körper immer mehr abgebaut hat. Und als ich sie kennengelernt habe, saß sie nur noch im Rollstuhl und wurde hin und her gefahren und man konnte mit ihr nicht mehr kommunizieren. Man wusste nicht, wie viel sie noch mitbekommt oder nicht mitbekommt. Absoluter Pflegefall auf jeden Fall. Die Jazz, die war immer die Tochter einer kranken Mutter. Ihr ganzes Leben lang. Wenn sie morgens aufgewacht ist, war ihre Mama krank. Ja? Und dann hat sie sie den ganzen Tag gepflegt oder war bei ihr. Und als sie eingeschlafen ist, war ihre Mama immer noch krank. Und es ging ihr ganzes Leben lang so. Sie war halt, das war ihre Identität. Sie war die Tochter einer kranken Mutter. Vor ein paar Jahren ist sie dann gestorben. Hat die Krankheit gewonnen und sie ist gestorben. Und auf einmal ist diese Identität weggefallen von der Jazz. Weil auf einmal war sie nicht mehr die Tochter einer kranken Mutter. Diese Identität, die ist weg. Die ist vorbei gewesen. Und das hat ihn so ein bisschen so eine Identitätskrise gebracht und gesteuert. Denn wer bist du jetzt auf einmal, wenn das, was dein ganzes Leben beeinflusst hat, was dein ganzes Leben bestimmt hat, auf einmal wegfällt? Wer bist du denn auf einmal? Und dann bleibt das. Dann bleibt das, was Gott dir sagt. Du bist Gottes Kind. Du bist wertvoll. Du bist frei. Du bist Erbe vom Reich Gottes. Du bist größer gemacht als die Engel. Das bleibt. In dem Film hat diese Tochter, die Sam von Regan Thompson, die hat immer so kleine Striche auf Toilettenpapier gemalt. Ja? Vielleicht das nächste Bild, das ist, damit ihr euch das vorstellen könnt. Immer so kleine Striche auf Toilettenpapier. Und sie sagt, jede von diesen kleinen Striche sind 100 Jahre. Und wenn du das ganze Toilettenpapier vollmalst, dann hast du die Geschichte der Erde. Ihrer Meinung nach. Ja, so. Also alles aufmalen und dann hast du die Geschichte der Erde auf dem Toilettenpapier. Alles für den Hintern. So könnte man sagen. Und dein Leben ist nur ein Teil von so einem kleinen Strich. Deine ganze Suche nach Bedeutung ist nur ein klitzekleiner Teil von seinem Strich. Dein Verbiegen und dein Tun und dein Machen und dein Probieren, deine Identität, die du dir immer wieder neu aufbauen musst, ist nur ein kleiner Teil von seinem Strich. Im großen Ganzen gesehen ist das irgendwie nicht so viel wert, wenn man das groß anguckt. Das heißt nicht, wir sollen aufhören, uns so zu verändern, dass die Leute uns mögen oder sowas. Ja, bitte nicht. Also bitte arbeitet trotzdem weiter an euch und versucht trotzdem irgendwie nette Menschen zu sein. Das überhaupt nicht. Aber irgendwann mal ist es vorbei. Das Schöne ist, Gott hat uns auch Label verpasst und die gehen über dieses Toilettenpapier hinaus. Weil die sind ewig. Und du kannst dich entscheiden, wenn du heute Abend schlafen gehst, was bleibt an dir hängen? Die Identität, die du dir selber aufbaust und die die andere Leute verpassen, die vergänglich sind? Oder das, was Gott dir sagt, was ewig ist? Das Vergängliche ist ewiger. Das ist, woraus es am Ende ankommt. Wo willst du deinen Schwerpunkt setzen in deinem Leben? Wo willst du Gewissheit haben, dass das wirklich Bestand hat? Das Vergängliche, was du jedes Mal neu aufbauen musst, oder das Ewige? Und am Ende gibt es nur einen, der die eigentlichen Label verpassen darf. Und das ist derjenige, der dich hergestellt hat, der dich gekauft hat und der dich besitzt. Und das ist Gott in allen Punkten. Und am Ende vom Tag sollte nur noch das zählen, was Gott sagt. Du bist wertvoll, du bist frei, du bist Gottes Kind, du bist sein Erbe und du bist größer gemacht als die Engel. Das Gute von Gott, was ewig bleibt. Danke.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.